eine harte Saison hinter sich und dann hat man sie gerade so fast geschafft auf Platz, sag mal jetzt irgendwie in 9 und dann muss man halt nochmal ran und versuchen dann halt Überlebensspiele so zu schaffen.
Ja, aber darum geht's doch. Du willst doch dieses Leiden bis zum Schluss mitnehmen. Und wenn du dann am Ende dir die Kraft nicht bleibt, um einfach noch die Playdowns ordentlich zu spielen, ja gut, dann solltest du halt nicht in der Liga bleiben, dann steigst du halt ab. Nazdar, Johann.
Genre Jan.
Wie geht's?
Mir geht's super. Und dir geht's bestimmt auch super, weil ihr seid nicht abgestiegen. Sind sie endlich mal raus?
Warum sollten wir absteigen?
Weil ihr Letzter waren.
Ich glaube, wir kommen zu diesem Thema etwas später. Seit gestern, vorgestern ist bekannt, wie die Liga weitergeht, dass sie erweitert wurde auf 12 Mannschaften. Was man dann damit letztendlich anstellt, ist noch ein bisschen offen. Wir machen uns unsere Überlegungen. Es gibt ein paar Sachen, die wir gut finden, ein paar Sachen, die wir kacke finden, aber dazu kommen wir später. Wir sind diesmal tatsächlich mal wieder zu zweit, hatten aber eine schöne Serie an Interviews. Johann, das waren brauchbare Gäste alles, oder?
War sehr spannende Gäste. Also wir hatten ja Philipp aus Holzbütten, Marco aus Kaufering und Olli aus ehemalige Präsident und dann hatten wir auch unsere Schiedsrichter Döring. Es war spannende Gäste.
Es war auf jeden Fall eine spannende Mischung. Ich glaube, bei Philipp fand ich beeindruckend oder eigentlich eher sehr inspirierend, wie wichtig es eigentlich ist, dass sich ein Verein wirklich auch Leute ans Ruder holt, die eine gewisse Expertise von außen mitbringen und die auch etwas von wirtschaftlichen Strukturen verstehen und dann halt auch diese Professionalität in einen Verein hineintragen. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür, warum Holzbütten da gewisse Standards setzt. Ich hoffe, das motiviert auch andere Vereine, da mitzuziehen und sich da Leute reinzuholen, die etwas von der ganzen Materie verstehen.
Ja, die haben ja auch gute Strukturen aufgebaut, die dann halt sehr wichtig sind. Und ich glaube, man kann sehr viel davon profitieren, wenn man gute Strukturen haben und dann halt auch die richtigen Leute an die richtige Stelle positionieren.
Ich musste da immer an diese Zeit denken, die verabschiedet sich ja langsam, aber früher war das ja vor allen Dingen im Floorball so, dass Leute, die halt in anderen Sportarten aus irgendeinem Grund, meistens aus einer gewissen sozialen Inkompetenz halt gescheitert sind, dann sind sie im Floorball gelandet. Da brauchte man händeringend Leute, egal ob sie was konnten oder nicht, und dann haben solche Leute, die dann vielleicht sogar ein paar Komplexe heilen mussten, dann Vereinspositionen übernommen und viel Chaos angerichtet und auch viele Konflikte und man spürte irgendwie, die kamen woanders nicht zurecht und im Floorball dürfen sie dann was anstellen. Und ich habe das Gefühl, dass solche Leute immer weniger und weniger werden, dass mittlerweile mehr und mehr Leute in die Vereine auch reinkommen, die tatsächlich was können, weil einfach Floorball für sie auch mehr zu bieten hat.
Ja. Ja. Aber da hast du auch Spieler, weil das ist ja eine Story, die Marco aus Kaufering, wo unser zweiter Gast hatten, wo er erzählt hatte, dass die Spieler auf dem ersten Auswärts so ein Freundschaftsspiel einfach die Regeln gecheckt haben. Das ist ja auch ganz witzig so.
Das auf jeden Fall. Und schön ist auch bei Marco zu sehen, dass es eine gewisse Verantwortung bei diesen älteren Spielern auch gibt, den dieses Feuer auch zu übergeben und so einen Verein dann auch, wenn mal so eine Lücke entsteht zwischen einer Generation und dann vielleicht eben der zweiten, die dann etwas weiter entfernt ist, dass man diesen Verein erstmal in sichere Fahrwasser bringen will, bevor man dann auch sich verabschiedet. Ich glaube, das sollte natürlich Vorbild sein für viele Spieler. Man hat ja die Sportart nicht nur für sich betrieben, sondern auch für den Verein. Und
ja, vor allem halt wie Kaufering dann halt jetzt schon diese Saison angefangen haben, mit der Jugend zu integrieren in der erste Herren. Ob man das halt jetzt schon wollte, ist ja halt eine andere Frage, aber dass die dann halt die Chance bekommen zu spielen, das finde ich halt echt großartig.
Jeden Fall. Bei Oliver Stoll fand ich eben diesen Punkt sehr, sehr wichtig, dass er gesagt hat, dass eben der Verband, beziehungsweise jeder Verband, das können ja auch die Landesverbände sein, wirklich alles dafür tun sollte, um sich halt externe Expertise in den Verein reinzuholen. Ich glaube, das haben wir bei Holzbütten schon angesprochen. Ich glaube, beim Dachverband ist es auch der Fall. Ich würde jetzt ungern jemanden vor den Kopf stoßen. Ich glaube, die Leute, die das machen, machen das mit viel Engagement. Aber es ist einfach auf die Dauer dringend notwendig, dass man sich halt auch Leute holt, die von außerhalb halt Kompetenzen haben, die sich, die vielleicht mehr von Themen verstehen, die vielleicht gar nicht Floorball sind, sondern wo es einfach um Vermarktung geht, wo es um sportliche Entwicklung geht, wo es um Strukturen geht. Und das ist mit Sicherheit etwas, was, in, wenn in einem Verband fehlt, dann kommt er irgendwie nicht von der Stelle, ne?
Ja, das ist ja richtig. Aber das ist ja, ich glaube, im Moment muss man sich freuen, dass die Leute, die da sind, auch ihr Job versuchen, so gut es geht, so erledigen. Das Einzige, was man halt schauen kann, ist, dass wenn du auf eine bestimmte Position sitzt, musst du halt schauen, dass du halt sehr offen bist für Kritik. Aber ich glaube auch, dass besonders in Deutschland kritisiert man halt sehr viele Positionen. Und man muss halt auch schauen, dass wenn man auch Sachen kritisieren, dann muss man auch irgendwie Vorschläge dann bereit haben und sagen, hier, guck mal, ich finde das scheiße, aber versuch mal das. Und dann müssen diese Stellen dann halt auch das anhören und gucken, ist das vielleicht schlau, und dann wird das halt gehen. Ich habe ja von Oliver hat ja auch die psychologische Sache, Aspekten auch angesprochen. Fand ich auch sehr interessant, wie dann halt das auch angesehen wird.
Absolut. Bei Sebastian Döring muss ich im Nachhinein einfach daran denken, dass ich glaube, das größte Problem vielleicht jetzt gar nicht so sehr das durchschnittliche Niveau ist, sondern vielleicht eher der Kontrast und diese Streuung im Niveau der Schiedsrichter, weil gerade jemand wie Sebastian Döring, der natürlich diese Erfahrung hat, da gehören auch noch ein paar andere Schiedsrichter natürlich dazu, pfeift das Spiel am Samstag und am Sonntag hast du dann halt jemanden, der als Notlösung ins kalte Wasser geworfen wird. Ich glaube, dass das tatsächlich das Schwierigste für die Vereine ist, sich einfach dieses Leistungsniveau, diese Flexibilität im Leistungsniveau dann irgendwie zu verdauen und damit halt umzugehen. Ich würde es mir wünschen, dass einfach das vielleicht noch etwas lauter als Thema halt herausgetragen wird von der RSK oder vom Verband und dass man uns als Verein dann einfach sagt, Leute, ihr könnt euch so und so daran beteiligen, dass wir hier das Niveau irgendwo hinbringen. Also dass man es wirklich als offenes Thema wahrnimmt, nicht einfach nur das Thema ist abgehakt.
Ja, das ist ja besonders Schiedsrichter, ist ja halt so ein andauerndes Thema. Ich glaube, es wachsen auch das Thema. Also das wird halt deutlicher und kritischer. Und ich glaube, da müssen wir halt alle zusammen uns Gedanken machen. Und ich glaube, nicht nur RSK, also RSK muss am Ende entscheiden, zusammen mit Floorball Deutschland, also dem Vorstand, aber wie Vereine müssen halt auch schauen, wie wollen wir, haben wir Vorschläge, weil genau da wie diese kritischen Punkte, alle meckern und sagen so, hier, Schiedsrichterniveau ist so schlecht, Schiedsrichter das und die machen so und so und so. Das muss einfach knallhart sagen, so, okay, ich habe eine Idee, lass mal gucken, gibt es andere Vereine, die eine ähnliche Idee haben, und dann versuchen einfach zusammenarbeiten, weil wir wollen ja halt alle eines und wir wollen halt faire Spieler haben und einen guten Schiedsrichter haben, und das kriegen wir nur zusammen hin.
Mit Sicherheit. Ansonsten, was ist da draußen los in dieser Corona-Flowball-Welt? Nicht viel, irgendwie alles on hold. Flowball Meeting Münster wurde abgesagt, das ist eine kleine Kulturkatastrophe für unsere Szene. Liebe Grüße in den Westen, ihr kriegt es mit Sicherheit nächstes Jahr vielleicht genauso gut hin, wobei da wurde ja irgendwie angedeutet, dass vielleicht sogar irgendwas im Herbst kommt, bin ich ganz gespannt. Vielleicht ist es sogar ein Aufhänger, sich mal eine Open-Air-Geschichte zu überlegen. Die Studi-WM in Slowenien wurde abgesagt. Es betrifft im Grunde die deutsche Floorball-Szene nur bedingt. Hat es nie Mannschaften gegeben. Ist eigentlich auch seltsam, ne? Also da waren immer Teams aus der ganzen Welt, aber Deutschland hat es da irgendwie sich nie hingetraut, weil muss sich jemand halt drum kümmern. Tja, schwieriges Thema. Czech Open, Prague Open, da sind die Ausrichter immer noch ganz mutig, dass das alles so funktionieren wird, wie sie es vorstellen, mit ein paar Einschränkungen. Ich bin da sehr gespannt, was sie sich da überlegen, wie sie es schaffen, dass in den Kabinen sich die Mannschaften abwechseln können, dass da sonst niemand rein kann. Wird mit Sicherheit eine spannende Nummer, aber ja. Das ist wahrscheinlich dann auch den tschechischen Behörden überlassen, wobei inwiefern italienische oder französische und spanische und ja letztendlich auch dänische und schwedische Mannschaften dann da anreisen werden können.
Das werden wir alle sehen. viele Mannschaften nehmen ja das halt ein bisschen Preseason und verändert sich ja auch alles, wenn man halt nicht mehr dahin fahren kann, weil ich wollte eigentlich auch zum ersten Mal dahin. Ich war ja noch nie da.
Das ist eigentlich ein Skandal, ne?
Ja, ich war einmal in Tschechien oder einmal in Prag und ja, die Story müssen wir ja hier nicht besprechen. Ja, aber das war halt eine tolle Stadt und hat mich neugierig gemacht und wollte einfach auch mal so einen Check open.
Zu meinem Junggesellenabschied warst du in Prag. Das kann
Ja,
man sagen.
genau. Das war eine, ja,
Da saß
interessant.
du, du saßt verlassen in einer kleinen Pinte mit einem Bierchen in der Hand und hast mich sehr angenehm überrascht. Das ist ja schon ein paar Monate her.
Ja, ich habe auch entdeckt, wie günstig das Bier ist.
Ja, es war schon immer und wird noch eine Weile sein. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass die Tschechen wirklich demonstrieren gehen, weil sonst sitzen wir zu Hause faul auf dem Sack und lassen uns alles gefallen. Aber das letzte Mal, wo so richtig demonstriert wurde, war, glaube ich, als die Steuer fürs Bier angehoben werden sollte. Da war was los. Wobei mittlerweile ist auch ein bisschen mehr los. Da gehen sie auch so hier gegen den Premierminister und seine ganze Crew. Ja, und sonst, du als Assistenz-Bundestrainer, du glaubst immer noch an die WM?
Natürlich. Natürlich.
Es ist ein unbelehrbarer Optimist.
Ja, in Skandinavien sind wir alle entspannt.
Ja, da seid ihr super entspannt. Die IFF ist bis jetzt irgendwie auch entspannt. Also
Ja.
da kommt nicht viel an. Wir haben da einen kleinen Fragenkatalog geschickt und haben das Versprechen bekommen, dass wir nächste Woche fürs Flowermag ein paar Antworten kriegen, weil natürlich ist es eine sehr heiße Geschichte. Also ich meine, die ganzen Verbände planen natürlich ihre Reisen und Unterkünfte und Flüge. Und also ich wüsste jetzt keine Lösung, um das Thema irgendwie über die Runden zu bringen. Also vielleicht als irgendeine Mini-WM, wo dann die vier Top-Nationen da untereinander was spielen, das wäre noch realistisch. Aber sich vorzustellen, dass da Japan und USA und Singapur einmal um den ganzen Globus fliegen und ein paar Monate nach der Corona-Zeit eine WM spielen, unabhängig davon, dass du da einfach auch die Zuschauer nicht reinkriegen wirst, ist, glaube ich, im Augenblick für mich gar nicht denkbar.
Ich wünsche mir eigentlich, dass Sie jetzt eine Antwort geben, weil so viele Leute müssen halt so viele Sachen planen. Ich meine halt, Floorball ist ja eine noch Randsportart und Hobby in viele Länder und da müssen alle Spieler und Betreuer einfach ihre Urlaube planen und die haben irgendwie jetzt Urlaube hingelegt und viele buchen wahrscheinlich so die günstigsten Tickets, dann kannst du es nicht stornieren und solche Sachen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass da eine Antwort kommt und das am liebsten jetzt, weil verschiebt das oder mach was, aber das ist, dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit warten, man muss ja halt immer planen und wir planen jetzt so, dass es stattfindet, weil was anderes können wir nicht tun, aber das kostet halt viel Kraft und kann am Ende auch sehr viel Geld kosten für viele Länder.
Ja, ist ja, Finnland ist auch ein teures Pflaster. Ich weiß, dass die IFF eine Deadline hat, bis zu der sie das Ganze irgendwie entscheiden auch muss, aus versicherungstechnischen Gründen und aus allen anderen. Aber wann dieses Datum ist. Ja, und die Meldung der Woche, zumindest in der deutschen Floorball-Szene, war mit Sicherheit die Erweiterung der ersten Bundesliga auf 12 Teams. Das war ja letztendlich jetzt ein Prozess um den Saisonabbruch, wo es dann halt keine Aufsteiger, Absteiger gab, irgendwie über die Runden zu kriegen, damit alle glücklich sind, ist mit Sicherheit die sicherste und vielleicht sogar einfachste Lösung. Johann, Herausforderungen und Vorteile, was hätten wir denn da?
Herausforderung ist auf jeden Fall den Zeitfenster. Mit zwei weiteren Mannschaften ist auf jeden Fall und ein WM, der hoffentlich stattfinden. Wie lange will man das halt spielen? Fängt das im September an? Dann geht das wie lange? Und das ist ein Thema. Dann halt natürlich Auswärtsspiele. Ich glaube, wir in Hamburg freuen uns, dass Schönefeld wieder dabei sind. Endlich mal geile Derbys. Aber auch wenig fahren. Alle im Osten, Leipzig und Weißenfels, Chemnitz, die kriegen auch ein Team aus der Region. Aber wie findet halt Kaufering das? Also die müssen dann halt noch mehr weitere Reisen planen und das ist ja auch eine finanzielle Frage. Das muss man ja auch irgendwie überlegen. Dann das Problem, findet das überhaupt in September statt? Können wir anfangen? Aber wir können ja erstmal, wie findest du das Zeitfenster? Wie viele Spiele ist das halt extra und wie lange kann man eigentlich Floorball spielen?
Na, wir hatten, glaube ich, in den bisherigen Saisons mit 10 Mannschaften hatten wir, glaube ich, ein Maximum von 27 Spielen. Also wenn du in der Ligaphase gespielt hast und dann musst du, dann gehst du wirklich nochmal alle Endrundenserien mit maximaler Anzahl durch, dann landest du, glaube ich, bei 27 Spielen. Und mit 12 Mannschaften wäre das erst einmal 28 Spiele, also wäre im Grunde nur ein Spiel mehr, wenn man die Playoffs, wir kommen ja gleich zum Modus, aber wenn man die Playoffs dann halt beispielsweise nur bei 4 Mannschaften hält, dann würde es ja auch nie so viel dazukommen. Also es wäre jetzt kalenderbedingt jetzt keine Explosion an Terminen. Das würde sich schlagartig natürlich ändern, wenn da noch andere Runden dazukommen. Und woran man natürlich denken muss, ist, ja, es stimmt. Also wir haben jetzt eine WM-Saison vor uns. Also ob jetzt die WM, wie die WM stattfindet, ist, glaube ich, noch offen. Es kann passieren, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Vorstand mit der Verkündung des Modi noch wartet. Sollte natürlich der Weltverband, keine Ahnung, in 2 Wochen die Weltmeisterschaft absagen, dann kommen da natürlich noch einige Wochenenden dazu, die man auch nutzen könnte. Aber das bleibt erstmal abzuwarten. Sonst hängt es davon ab, was für einen Modus man dann letztendlich sich überlegt für die Endrundenspiele, um sagen zu können, ob das jetzt irgendwelche Kalender sprengt oder nicht.
Und Vorteile? Wo siehst du die Vorteile?
Naja, es ist schon natürlich so eine Win-Win-Lösung, weil die Mannschaften, die einfach nicht abgestiegen sind, konnte man einfach nicht in die zweite Liga schicken. Insofern, die sind da in der ersten Liga geblieben und die Mannschaften, die dann eben auf dem Kurs waren und die ersten in den Staffeln, die hat man mitgenommen. Also es ist mit Sicherheit die angenehmste Lösung. Es ist gut, dass die Bundesliga erweitert wird. Es ist im Grunde immer Ziel jedes Spielbetriebs, so breit und so groß zu sein wie möglich, um einfach eine gewisse bundesweite Relevanz zu haben. Es ist gut für die Sportart, einfach sichtbarer zu sein. Deshalb bin ich jetzt nicht wirklich davon begeistert, dass da jetzt noch ein Hamburger Team und noch ein Leipziger Team dazukommt. Also da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Streuung haben können, dass man dann, keine Ahnung, ein Team aus Stuttgart hat oder ein Team aus, was haben wir da irgendwo in der Mitte, Kassel oder sowas. Also das würde vielleicht jetzt dem Ziel mehr entgegenkommen, nur haben wir da jetzt leider keine erstligataugliche Mannschaften. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut, wenn man mehr Stoff hat. Aber man muss es dann natürlich auch mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, noch Stichwort Kosten, was Auswärtsreisen angeht, überhaupt abfangen können.
Aber der Vorteil ist ja auch mehr Heimspiele. Also du hast ja 2 zusätzliche Heimspiele und da kannst du halt auf jeden Fall was Schönes basteln und die Sponsoren können halt irgendwie, Sponsorengelder können ja halt vielleicht ein bisschen größer werden und die Zuschauereinnahmen auf jeden Fall auch.
Klar, auch sportlich gesehen natürlich, je mehr Spiele du hast, desto besser können sich die Spieler entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, aber eher fast im Jugendbereich, dass einfach viel zu wenig gespielt wird. Also es ist wirklich traurig, wenn ich mir die Kalender ansehe, die Spielbetriebe im Jugendbereich, wie wenig gespielt wird. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mit 14, 15, 16, 17 in dieser Phase, wo man dann entweder ordentlich wird oder dann halt nicht, wie viele Spiele ich gemacht habe, das waren manchmal 2, 3 Wochenende, fast 2, 3 Spiele fast an jedem Wochenende und trotzdem blieb noch Zeit für Schule und Co. Und hier ist es das genaue Gegenteil, da werden dann 3, 4, 5 Wochenenden gespielt und man muss sich dann halt schnell noch eine andere Liga suchen, sonst kommt man nicht rüber. Also das ist mit Sicherheit auch gut dann für die jüngeren Spieler in der Bundesliga, dass die da vielleicht auch nochmal ein paar Spiele dazu haben.
Aber ich glaube, bei dem Bundesliga muss man ja halt nicht so viel über die Spiele. Ich meine, wir beide spielen so, wir haben viele Jahre hinter uns und ich freue mich immer, wenn die Saison endlich mal vorbei ist. Und da ich bin nicht so dafür, mehr Spiele zu haben, aber du hast ja halt recht, der Jugendthema, das ist eigentlich eine eigene Podcast für sich. Ich weiß auch selber, in meiner Jugend, das war 3-mal Großfeldtraining und mindestens ein Spiel pro Wochenende und das über die ganze Saison. So muss das sein, aber wir sind noch nicht da. Aber ich finde halt auf jeden Fall, man muss halt schauen, dass den Zeitraum, wo man spielt, einfach sehr intensiv ist und sehr kurz ist und nicht so lange Pausen dazwischen haben. Ich glaube, das ist halt die große Herausforderung, einen Modus zu bauen, wo nicht 3 Wochen kein Spiel ist. Oder man sollte eigentlich versuchen, die Bundesliga jedes Wochenende ein Spiel zu spielen. Man kann halt natürlich jetzt auch überlegen, will man vielleicht die Derby-Spiele in der Woche haben? Ich meine halt ein Freitagsspiel zwischen Hamburg und Schönefeld ist vielleicht irgendwie genauso geil wie ein Samstagspiel und dann könnte man theoretisch am Sonntag nochmal spielen. Das ist bestimmt auch eine interessante Überlegung, die man vielleicht nicht vergessen soll.
Mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass da natürlich eine Herausforderung dahinter steckt. Wenn du daraus ein Doppelwochenende machst und ihr habt ein Derbyspiel, dann sollte der Gegner am Sonntag natürlich auch jemand sein, der am Freitag ein Derbyspiel hatte. Also wenn Leipzig gegen Leipzig spielt und ihr spielt gegen Schönefeld, dann könnt ihr euch am Sonntag nochmal treffen. Aber wenn jetzt Kaufering in Berlin spielt und dann das am Samstag und am Sonntag zu euch muss, würde das nicht funktionieren. Aber mit Sicherheit hast du recht. Ich glaube, diese Derbyspiele kann man auch vorziehen. Das schafft was mehr Potenzial, was Hallen Zeiten angeht, für die Mannschaften, die einfach so ein Derby-Spiel machen können, auch mal an einem Freitagabend zu spielen. Es sollte dann aber vermutlich auch diesen Mannschaften überlassen werden, ob sie sich dieses Zeitfenster mit dem Gegner auch abstimmen und umsetzen können. Also viele arbeiten ja an einem Werktag dann vielleicht auch noch ein bisschen länger und dann könnte man das gar nicht abfangen.
Aber man könnte halt auf jeden Fall die Derby-Spiele als Doppelspieltag legen und dann können die Vereine selber das halt überlegen. Ob man halt statt, man spielt
Genau.
einfach am Samstag, spielt Hamburg gegen Schönefeld und am Sonntag muss Schönefeld nach Berlin und Hamburg nach, keine Ahnung, Leipzig, dann hat Hamburg und Schönefeld die selber in der Hand das Spiel nicht am Tag vor ihrem Auswärtsspiel, sondern in der Woche auszutragen. Das wäre halt eine interessante Überlegung, die SBK dann halt vorgeben können. Es ist eine Saison, wo wir halt viele Dinge testen, 12-Team-Modus. Müssen ja gucken, auch wie sieht der Playoff aus?
Ja, ich glaube, damit kommen wir zum Thema Modus. Ist mir sicher richtig, was du sagst. Also die Saison wird etwas speziell sein. Was sinnvoll wäre, ist natürlich sicher auch noch ein Plan B für den Fall, dass der Optimalablauf halt nicht möglich ist, weil es im August heißt, aus Corona-Gründen bleiben die Hallen noch im September geschlossen. Das kann sein, dass es ja vielleicht nur in einem Bundesland gilt, aber selbst wenn dem so ist, dann ist es ja schon mal ein riesiges Problem. Aber jetzt zum Thema Modus. Was passiert nach der Ligaphase? Hast du einen Wunschablauf?
Eigentlich nicht direkt, aber interessant wäre ja halt, die Frage ist, will man halt viele Spiele haben in der Playoff oder nicht? Ich bin der Meinung, wenn du bis zum Playoff geschafft hast, hast du kein Problem, 1 oder 2 Wochenende länger zu spielen, besonders eine Finale. Nichtsdestotrotz will man halt Ende Mai eine Finale spielen, wo draußen 25 Grad ist und knallhart und Sonne und man hat dann halt irgendwie 10 Monaten Flobo gespielt. Das ist so eine Frage. Ich glaube, deine Idee mit einer Vierer-Playoff ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, den sollte man vielleicht auch mal probieren. Dann kann man halt auch sogar überlegen, ob man Best of Five statt Best of Three macht. Aber was wäre dein Wunsch? Also Vierer-Playoff?
Ja, ich glaube, der Wunsch ist es natürlich, man hat eine relativ breite, reiche Saison, man hat Achter-Playoffs und Best of Five und alles. Das ist alles, was man sich wünschen kann. Mit Sicherheit der Optimalfall. Aber es gibt da draußen halt noch die Realität und die hat halt viel mit verfügbaren Hallen zu tun, mit Reisekosten, mit überhaupt dem Kalender, was für Wochenenden zur Verfügung stellt, mit WM, mit AFF-Wochenenden. Also wie gesagt, wenn man auf 4 Playoff-Mannschaften gehen würde, die dann einfach den klassischen Best-of-Three-Modus hochspielen bis zum Titel, dann hat man 4 Mannschaften in der Mitte, die einfach Urlaub haben und sich auf die nächste Saison vorbereiten können. Und dann hat man unten 4 Teams, die dann halt die Playdowns spielen. Ist das etwas, das ist vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist mit Sicherheit die praktischste Lösung und vermutlich auch die sinnvollste anzupeilende Lösung für die kommende Saison, weil sie einfach mit einer gewissen Sicherheit halt umsetzbar ist. Wenn man dann sieht, okay, wir haben jetzt einfach noch zwei Wochenenden dazu bekommen, beispielsweise durch den Wegfall der WM, dann kann man tatsächlich sagen, okay, dann spielen wir halt die Playoffs dann im Best-of-Five-Modus aus oder man erweitert nochmal. Man muss das rechtzeitig natürlich formulieren alles, aber diese Option gibt's. Was ich hoffe, dass es nicht passiert, ist die Master Round, weil das war tatsächlich also wahnsinnig nervig, als es die gegeben hat, weil niemand hat sie verstanden, beziehungsweise als Sportler hat man sie natürlich schon begriffen, aber wenn du es dann irgendwelchen Fans oder wenn du es dann irgendwelchen Journalisten erklären musst, wie, wann, wer jetzt gegen wen spielt, das war wirklich die Krätze. Also das hoffe ich, daran denkt niemand und es gibt ein relativ transparentes und nachvollziehbares System.
Diesen Master Round, das war doch da, wo irgendwie die ersten 5 Teams nochmal irgendwie gegeneinander, wie war das? Irgendwie habe ich das auch irgendwie im Kopf.
Ja, genau. Ich glaube,
vergessen.
Es wurde danach nochmal, ich glaube, dass die besten 5 Mannschaften oder 6 Mannschaften, 5 Mannschaften, die Erinnerung ein bisschen schwammig, haben dann noch einmal jeder gegen jeden einmal gespielt und aus der Platzierung, die danach entstand, konnte man dann halt weiter reisen in die Playoffs. Fand ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und auch völlig unnötig. Also es gibt überhaupt keinen Grund, das die Sache so zu verkomplizieren. Deshalb hoffe ich, wir landen bei ordentlichen Playoffs, auch wenn es dann vielleicht ein Spiel kürzer oder länger ist. Aber es ist halt klar, was Sache ist und man hat Gegner gegen Gegner und kann das ordentlich ausspielen.
Ja, ich finde auch diese 4-4-4 finde ich halt super. Ich würde mich sehr freuen, wenn Floorball Deutschland das halt auch so entscheiden. Die einzige Frage ist da, was passiert mit die untere 4? Teilt man die auf und sagt dann, dass die letzten beiden quasi direkt absteigen oder lass mal die nochmal eine Play-Down-Modus, weil ich war nie so der Fan vom Play-Down-Modus, weil ich bin der Meinung, wenn du über eine Saison letzter bist, sollen die dann halt irgendwie eine zweite Chance bekommen oder nicht? Das ist dann halt die Frage mit dem Play-Down-Modus oder Abstiegsmodus mit den letzten 4. Wie regelt man das? Und da hoffe ich eigentlich, dass das eigentlich die letzten beide absteigen und die anderen beide gehen in Relegation. Es ist aber natürlich ein bisschen abhängig von wie viele Teams aus der zweiten Liga dürfen oder können aufsteigen.
Also ich muss sagen, ich persönlich finde den direkten Abstieg der Mannschaften aus der Liga vielleicht nicht so ganz sinnvoll, weil dein Ziel sollte es ja immer sein, die Mannschaften so lange wie möglich spielen zu lassen, also ein Maximum an Spielen zu absolvieren. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn die ersten 4 in die Playoffs gehen, die mittleren 4 haben erstmal Urlaub. Das ist einfach nur bedingt, weil das nicht anders geht, weil würde man einen 8er Playoff machen können, würde man es ja vielleicht tun oder einen 6er oder was auch immer. Einfach kalenderbedingt lässt man sie halt nicht mehr spielen. Die unteren 4 könnte man aber natürlich nochmal spielen lassen, weil einfach diese Playdowns ausgespielt werden können. Und je mehr Spiele du hast, das ist ja im Interesse eines Vereins, einer Liga sowieso. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass jetzt gar nicht mal die letzte Saison gewertet, sondern wenn wir zurückschauen in die Jahre davor, dass der letzte so ein eindeutiger Absteiger gewesen wäre. Ich denke schon, dass es dann sinnvoll war und sehr, sehr oft ja dann auch Mannschaften abgestiegen sind, die gar nicht letzter waren. Und es sich dann halt in der Crunch-Time halt bewiesen hat, okay, wenn es dann halt wirklich drauf ankommt, dann ist vielleicht die eine Mannschaft dann doch besser als die andere, die dann halt vielleicht in der Saison einfach eine schlechte Phase hatte, weil irgendwelche Schlüsselspieler verletzt waren oder ähnlich. Also ich sehe da keinen Grund, warum man da die Play-Downs nicht spielen würde. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und ich würde sogar in Frage stellen, ob tatsächlich der allerletzte, sogar der Verlierer der Playdowns, auch nochmal direkt absteigen muss. Weil das war zwar ein Problem eher in der Vergangenheit, das hat sich mittlerweile etwas geändert. Also wir haben jetzt in jedem Jahr einen würdigen Aufsteiger, würde ich sagen. Aber trotzdem, die zweite Liga ist sehr, sehr heterogen. Und es kann durchaus passieren, dass eine Mannschaft aufsteigt, einfach weil das ein sehr schlechter Jahrgang war, die deutlich schlechter ist als die Mannschaft, die absteigt. Und das hat man ja früher damit vermieden, dass im Grunde immer diese Relegation gespielt wurde, auch um den letzten Platz. Also das will ich jetzt nicht verteidigen. Ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn der allerletzte absteigt, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Schärfe. Finde ich gut. Eigentlich soll es so gerne bleiben. Das war jetzt nur als andere Option gemeint. Aber ich würde die Playdowns tatsächlich behalten, weil das sind dann halt nochmal Entscheidungs- und Endspiele und spannende Partien, halt nicht für den Titel, sondern um den Klassenerhalt, und liefert ja auch ein bisschen Inhalt dann für die Sportart.
Auf jeden Fall. Also spannende Spiele wollen wir halt alle haben, aber wenn man halt selber sehr müde ist von der ganzen Saison, man hat eine harte Saison hinter sich und dann hat man sie gerade so fast geschafft auf Platz, sag mal jetzt irgendwie in 9, und dann muss man halt nochmal ran und versuchen dann halt Überlebensspiele so zu schaffen.
Ja, aber darum geht's doch. Du willst doch dieses Leiden bis zum Schluss mitnehmen. Ich mein, und wenn du dann am Ende dir die Kraft nicht bleibt, um einfach noch die Playdowns ordentlich zu spielen, ja gut, dann solltest du halt nicht in der Liga bleiben, dann steigst du halt ab, aber gut, dann ist es ja dann.
Ja, aber du kannst ja anders sehen. Du spielst einfach eine grottenschlechte Saison die ganze Zeit und hast dann halt, sag mal, 2 Wochen, also theoretisch mit den Playdowns musst du nur 2 gutes Wochenenden absolvieren. Die ganze Saison ist scheißegal, weil du einfach 2 Wochen gewinnen musst und dann hast du es geschafft.
Das ist ein gutes Argument, aber ich glaube, es funktioniert in der Praxis nicht. Also wenn du als Mannschaft einfach eine scheiß Saison spielst, dann zu sagen, okay gut, jetzt spielen wir einfach nur die Playdowns wieder richtig. Ich glaube, wenn du das hochziehen kannst, ja dann Hut ab, dann wenn du so schnell deine Mannschaft aktivieren und einspielen kannst, dass du dann plötzlich Leistungen bringst, dann gerne. Aber das, und noch dazu glaube ich, das Gegenargument wäre dann, die Playoffs sind ja dann ähnlich gestrickt. Da kannst du ja letztendlich auch sagen, okay, der Sechste mogelt sich dann irgendwie in die Playoffs und die eine Mannschaft hat die Liga dominiert, und wenn dann der Sechste die Playoffs gewinnt, ja dann warum wird der Meister, wenn der andere so gut über die Saison hinweg war? Insofern würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen. Ich glaube, beides funktioniert und man muss sich damit halt arrangieren.
Also auf jeden Fall 4-4-4 ist unsere Modus, und ganz am Ende dann spielen man halt oben Playoff, unten Playdowns, so wie gehabt, und in der Mitte hast du einfach frühere Pause. Finde ich eigentlich ganz gut. Also damit kann ich leben, und ich bin sehr gespannt, was Floorball Deutschland macht. Aber eines muss ich halt vielleicht zum Schluss auch sagen. Ich glaube, viele Vereine müssen jetzt auch, also Floorball Deutschland muss entscheiden. Und ich glaube, dass wir Vereine müssen halt nächstes Jahr auf jeden Fall sehr flexibel bleiben, und wir müssen einfach akzeptieren. Und dann, weil das nächste Saison alles neu ist für uns allen. Und ich glaube, man muss da sehr, sehr vorsichtig mit Kritik umgehen, und man muss einfach schauen, dass man das Beste daraus macht und immer Feedback, konkrete Feedback sagen. Und dann muss Floorball Deutschland schauen, wie das halt übernächste Saison aussieht.
Was wir uns überlegt haben, dass wir heute auch ansprechen wollen, ist im Grunde das Thema Ausrüstersuche, weil mit größter Wahrscheinlichkeit werden viele Vereine gerade in so einer Planungsphase stecken und nach Ausrüstern suchen, vielleicht sogar schon ihre Verträge unterschrieben haben, wie es weitergeht. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass jeder Verein, der einigermaßen strukturiert ist, irgendeinen Partner hat, entweder einen ausführenden Händler oder vielleicht sogar so einen Dreiervertrag mit dem Händler und einer Marke. An der Stelle vielleicht einen kleinen Disclaimer. Ich war ja jahrelang für Salming angestellt gewesen, bin ich mittlerweile nicht mehr. Insofern vielleicht ein paar Tipps auch aus der Perspektive einer Marke, die letztendlich auch sponsert. Ich würde generell fragen, Johann, du siehst das vielleicht aus der Perspektive eines Vereins. Was waren so Herausforderungen, wo du sagen würdest, mit denen musste man sich immer prügeln, wenn es ums Thema Ausrüster geht?
Ich glaube, als erstes muss man halt als Verein überlegen, was braucht man, was will man. Will man nur einfach ein Team, zum Beispiel die erste Herren, eine lukrative Angebot finden, damit die so viel wie möglich profitieren? Oder will man auch, dass die Damen oder auch die Kinder und vielleicht auch die Hobbysportler auch irgendwas bekommen? Das ist wahrscheinlich so Prio 1, was man halt überlegen will. Dann muss man auch schauen, was kann man halt auch anbieten. Ist man bereit, bereit, Geld auszugeben? Ist man bereit, dass seine Mitglieder dann auch Geld ausgeben können? Weil so kann man halt wahrscheinlich eine ganz gute Angebot reinholen. Ich glaube, du hast bestimmt irgendwie ziemlich viele Angebote gesehen oder gehört, ich will das haben. Man muss ja halt überlegen, einen Ausrüster, die wollen ja auch Geld verdienen. Heißt, die geben ja nicht nur einfach umsonst irgendwie Sachen, sondern die wollen ja natürlich einen Profit haben. Und für mich ist immer Sponsoring eine Geben und Nehmen. Ich will was haben, aber dafür muss ich auch was geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht so ein bisschen gliedern. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich stellt, was will man eigentlich? Was wollt ihr haben? Das ist richtig. Dafür muss man sich mit seinen Mitgliedern abstimmen. Es ist nicht immer ratsam, wenn eine Abteilungsleitung sich einfach überlegt, naja, es wäre gut, wenn wir so und so aufgestellt sind und dann zieht man es einfach durch. Weil es gibt dahinter so gewisse Problemfelder, die man am Anfang vielleicht unterschätzt. Das eine ist eine gewisse Markenakzeptanz. Also gibt es im Verein irgendeine große Sympathie oder vielleicht sogar eine große Antipathie gegen eine Marke. Und wenn man sich dann einen Vertrag mit, keine Ahnung, Fatpipe schließt und alle im Verein sind riesige Uniok-Fans, dann wird man es schwer haben, diesen Vertrag dann über die nächsten 2-3 Jahre gut umzusetzen. Ja? Wenn man es natürlich gut erklärt, ist das das eine. Andere Frage, die damit zusammenhängt, ist man bereit, eine Exklusivität einzugehen? Also ist man bereit, im Grunde sich festzulegen, dass man nur mit einer Marke in diesem Verein arbeiten wird? Damit schränkt man natürlich die Auswahl seiner Mitglieder ein, kommt auch nicht immer gut an. Andererseits kriegt man in der Regel dann auch mehr, weil man natürlich als Verein dann auch mehr garantiert. Was für einen Umfang will man eigentlich haben? Wie viel Material braucht der Verein? Weil wenn ich viel Material haben will, dann muss ich mir auch überlegen, okay, wie finanziere ich so etwas dagegen? Und das fordert dann meistens auch wieder höhere finanzielle Kosten für den Rest des Vereins ein. Und diese ganzen Prozesse, was wollen wir, was passt zum Verein, was ist eigentlich der Bedarf, die muss man wirklich sehr offen kommunizieren und auch innerhalb der Abteilung diskutieren, meinetwegen mit Fragebögen, meinetwegen mit Gesprächen in einzelnen Gruppen. Da kann man eigentlich nicht zu viel machen. Ja? Und am Ende hat man irgendeinen Stoff, mit dem man arbeiten kann und dann geht man damit letztendlich ich glaube, in die nächste Frage hinein. Und was können wir überhaupt bieten? Also was für einen Wert haben wir für einen möglichen Ausrüster? Was sind Kanäle, was sind Mittel, mit denen dieser Ausrüster mit uns Geld verdienen kann? Hier gibt es tatsächlich so eine falsche Einstellung von vielen Vereinen, die davon ausgehen, dass wenn sie mit einer Marke spielen, dass jemand außerhalb ihres Vereins deshalb diese Marke kauft. Also so weit sind wir im Floorball bei weitem nicht mal in der ersten Bundesliga. Also wenn ihr mit dem Partner an einem Tisch sitzt und sagt, wir wollen, dass ihr uns ausrüstet mit eurer Marke oder ihr als Shop mit eurer Dienstleistung und ihr wollt eine schöne Kalkulation machen, dann kalkuliert immer nur damit, was ihr als Verein wirklich diesem Partner bieten könnt. Wie viel kann dieser Partner über euren Verein umsetzen? An eure Mitglieder, an eure Fans. Ihr argumentiert nicht damit, dass nur weil Unihoc oder Fatpipe oder Salming euren Verein ausrüstet, dass es irgendeine große Werbewirkung hat und Leute irgendwo in einem anderen Verein oder Bundesland die Ware kaufen werden. Werden sie nicht. Ja, es interessiert sie nicht. Also sie haben da ganz andere Einflussfaktoren, die darauf Einfluss haben, ob sie die Marke kaufen oder nicht. Das muss man sich davor überlegen. Es gibt da so einen Pi mal Daumenwert. Man könnte denken, dass so ein Mitglied 50 vielleicht bis 100 Euro wert ist, in Anführungszeichen. Also damit kann in einer Saison ein Händler oder eine Marke ungefähr so einen Umsatz machen. Vielen Mitgliedern ist es ja egal, die kaufen dann die Ware sowieso woanders, rabattiert irgendwo bei irgendeinem schwedischen Shop. Andere Mitglieder fühlen vielleicht eine gewisse Verantwortung, sagen dann, naja, dieser Händler oder diese Marke, die supportet uns, also geben wir natürlich auch wieder was zurück. Das sind so Prozesse, die muss man sich einfach überlegen. Haben wir Verkaufsstände? Haben wir coole Social-Media-Kanäle, wo auch wo was los ist, wo wir Content schaffen, wo wir der Marke mit irgendwelchen Geschichten, mit Storytelling helfen können? Haben wir Interesse an Kampagnen, die man gemeinsam machen kann? Gibt es eine Saisonorder, die ich am Anfang machen kann, um dann halt vielleicht sogar mehr Freiware abzulösen? Also solche Sachen, was können wir als Verein erst einmal bieten, damit man sich überhaupt bewusst ist, was für einen Wert man hat, wie viel Freiware oder wie viel Konditionen man überhaupt verlangen kann. Ich glaube, das ist, glaube ich, der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, das ist dann eben die Überlegung, wie werden beide Seiten glücklich? Wie schafft ihr als Verein tatsächlich, dass dieser Sponsor, der euch etwas gegeben hat und die Hoffnung hat, dass er in den nächsten Saisons mit euch auch entsprechendes Geld verdient, weil er gibt euch ja die Freiware nicht, damit er den Floorball-Sport einfach nur unterstützt, sondern das sind alles Unternehmen, die natürlich schwarze Zahlen schreiben müssen. Wie schafft ihr es als Verein, dass dieser Sponsor mit euch auch Geld verdient, dass eure Mitglieder zufrieden sind, weil sie gute Konditionen haben und dass ihr als Verein einfach dieses Thema Material einfach komplett abgedeckt habt. Und dafür gibt es natürlich viele Ansätze. Also habt ihr zum Beispiel eine Merchandising-Kollektion. Ja? Wenn ihr sie habt, macht sie mit eurem Händler, ja? Macht sie nicht irgendwo über irgendeinen Billiganbieter. Oder kümmert euch darum, dass eure Mitglieder permanent wissen, wer überhaupt euer Sponsor ist. Also das wird sehr häufig unterschätzt, dass die Mitglieder oft gar nicht wissen, was Sache ist. Also die erfahren dann irgendwann, gerade Neumitglieder, in einem halben Jahr, ach so, da haben wir Rabatte, das wusste ich gar nicht. Also das sind so Sachen, dass dieser Kommunikationsprozess einfach transparent und klar ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich im Augenblick das Interessanteste, dass euer Partner auch einen direkten Draht zu euren Mitgliedern und Fans hat. Also, dass dieser Partner beispielsweise über eure sozialen Medien oder euren Newsletter oder über Events tatsächlich auch eine direkte Ansprache an diese Zielgruppe richten kann. Weil Ausrüster, die müssen Sponsorings machen, weil das sind letztendlich deren Kunden und über Sponsorings kommen sie an diese Kunden ran. Und davon leben sie und insofern ist das für sie besonders kostbar und ist auch ein Instrument, das ihr gut anbieten könnt.
Aber du mit viel Erfahrung, hast du irgendwelche Anekdoten oder sind die meisten für deine so realistisch und wissen so, okay, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein und ich freue mich über das, was ich überhaupt kriegen kann?
Also es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist und dass man meistens mit Vereinen gut arbeiten kann, die selbst einen Abteilungsleiter besitzen, der aus der Betriebswirtschaft kommt. Also der selbst in einer Firma gearbeitet hat, die wirtschaften muss, also die am Ende Geld verdienen muss. Wenn diejenigen, die den Verein führen, eher aus ich würde sagen, aus dem Beamtentum kommen oder aus Bereichen, wo man eben nicht betriebswirtschaftlich unter Druck sein kann, bei denen fehlt diese Einsicht dafür. Und leider ist es oft so, dass wenn man mit einem Verein redet, dass der Verein dann erst einmal wirklich Sachen erwartet, weil er denkt, er hat einen Wert, den er leider wirklich nie hat. Und das ist nie böse gemeint. Es ist einfach eine Frage der Kalkulation. Also ich stecke nicht 20.000 Euro in einen Verein, mit dem ich am Ende 10.000 Euro verdiene, sondern ich stecke 20.000 Euro in einen Verein, wenn ich am Ende 30.000 Euro mit diesem Verein verdiene. Damit ich natürlich diesen Aufwand, der betrieben wird, auch irgendwie monetarisieren kann. Also es ist eine Nullrechnung ist keine Rechnung. Also ein Verein 20.000 Euro zu geben und dann ungefähr 20.000 Umsatz zu machen, funktioniert nicht. Das lohnt sich nicht, dann bin ich in ein, zwei Jahren pleite und dann gibt es keinen Händler mehr. Im Zweifel gibt es dann auch keine Marken mehr und dann haben die Vereine auch keine Ausrüstung mehr. Und das ist eine Perspektive, der muss man sich bewusst sein. Und ich glaube, wir haben im Floorball noch das Glück, dass hier niemand besonders notgeil auf Finanzen ist und extrem viel Geld mit der Sportart verdienen möchte, sondern es geht einfach darum, dass alles irgendwie stimmig ist. Was man vielleicht mal ansprechen kann, sind die verschiedenen Modelle. Also es ist ja in der ersten Bundesliga, glaube ich, mittlerweile relativ Usus, dass die erste Mannschaft eine Exklusivität hat bei einer Marke. So ein Sponsoring-Deal wird dann von einem betreuenden Händler umgesetzt. Das heißt, man schließt den als Verein schließt man den Vertrag dann entweder mit diesem Händler ab oder es ist so ein Dreiervertrag mit Händler und Marke. Da kriegt der Verein eine gewisse Freiware. Das betrifft dann meistens Schläger, Taschen, Textil, alles Mögliche, gegebenenfalls vielleicht auch Schuhe. Das landet dann meistens bei der ersten Mannschaft, klar, weil mit der ersten Mannschaft kann man dann am besten arbeiten, wenn es um Inhalte geht, wenn es um Marketing geht. Und dann gibt es zuzüglich dann natürlich nochmal Sonderkonditionen bei dem Händler. wo man dann meistens eine erste Saisonbestellung macht, die ist auch nochmal ein bisschen höher rabattiert und dann halt Nachbestellungen für den Verein und dann vielleicht noch mit einem geringeren Rabatt bei den Mitgliedern. Wenn man dann so ein bisschen diesen Spielbetriebsbaum runterkrabbelt Richtung zweite Liga, Regionalligen, vielleicht kleinere Vereine, dann wird natürlich dieser Freibetrag entsprechend kleiner, bis er dann vielleicht irgendwann total verschwindet oder wo es dann halt eher darum geht, vielleicht einen neuen Trikotsatz zu bekommen, den stiftet dann eben diese Marke. Aber der Rest sind dann im Grunde nur noch Konditionen, mit denen man arbeitet, weil von irgendwas müssen die Händler ja leben und ebenso auch die Marken. Da zu denken, dass, naja, okay, wir sind ja ein Verein, also da müssen wir schon ordentlich Rabatte kriegen, weil die verdienen ja ihr Geld dann bei den normalen Kunden. Die normalen Kunden gibt's nicht. Also es ist im Grunde jeder, der irgendwie relevant ist, ist im Grunde in einem Verein organisiert. Und selbst die, die nicht in einem Verein organisiert sind, sondern eher im Hobbybereich, auch die sind dann meistens nochmal in irgendwelchen Organisationen unterwegs. Lass es Schulen sein, lass es irgendwelche anderen Sportverbände sein, Stiftungen. Das heißt, diesen einen klassischen Kunden, der für einen vollen Preis ein Produkt kauft, den gibt es immer seltener. Und hat dann natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man seinen Preis baut. Und gerade für die deutschen Händler, ich glaube, wir hatten dieses Thema schon in einem Podcast davor, ist es natürlich auch nochmal ein Thema, dass es ausländische Händler gibt, die auf den Markt drängen, die mit so Standardverträgen, die gut verteilen. Mittlerweile gibt es ziemlich viele Vereine, die dann auch einen Vertrag mit beispielsweise tschechischen Online-Shops haben. Und ja, hat dann halt seine Vorteile und Nachteile. Vorteile sind, dass man da vielleicht noch ein paar Prozent mehr kriegt, weil einfach die Tschechen deutlich geringere Fixkosten haben für Angestellte und Co. Andererseits wird die Betreuung dann wahrscheinlich auch um einiges schlechter sein. Die Ware wird aus Tschechien verschickt. Wenn es dann irgendwie Probleme gibt, ist es natürlich immer noch mal ein bisschen einfacher, wenn man mit einem deutschen Händler arbeitet.
Aber gibt es genug Händler in Deutschland, findest du?
Ja, um ehrlich zu sein, schon, weil wenn man sich die Anzahl ansieht, was man überhaupt hier absetzen kann an Aktiven, die Ware, die hier überhaupt verkauft werden kann, da bleibt nicht so viel Geld hängen, um davon zu leben. Und wenn du jetzt hier 10 Händler hättest und diese 10 Händler teilen sich den Markt auf, dann wird keiner davon leben können. Insofern ist es, glaube ich, ein Markt, von dem, glaube ich, 3 gute Händler leben können, wenn sie gut arbeiten. Und das war ja bisweilen ja eigentlich der Fall. Das hatte ja, ich glaube, mit Maritas Unihockey-Shop, Duro Sports, war ja so das Traditionsunternehmen, könnte man sagen. Jamasi und Floorballshop.com, das waren ja die 3, die hier ja erstmal eine Weile lang funktioniert haben. Soweit ich weiß, ich glaube, bis auf Marita war das nie für alle immer ein Vollzeit-Business. Also das waren immer noch Leute, die noch woanders Geld verdienen mussten, vielleicht noch in ihrem Studium waren, sich dann irgendwo dann diesen Weg zur Vollprofessionalität mit so einem Shop auch gesucht haben. Aber gereicht hat es letztendlich auch noch nicht, um sich dann halt wirklich einen klassischen Händler aufzubauen, bei dem dann halt 2, 3, 4 Leute sogar arbeiten können. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass einfach dieser Markt recht klein ist. Und wir kriegen es ja jetzt mit, dass es gibt ja diesen Begriff im Fachhandel dieses Händlersterbens, dass einfach es den Händlern immer schlechter und schlechter geht, weil einfach auch die Marken einen Direktvertrieb umsetzen, können sich leisten. Oder weil einfach diese großen Marktplätze wie Amazon da einfach noch einen zusätzlichen Vertriebskanal darstellen. Ich glaube, im Floorball ist das vielleicht noch ein kleineres Thema, weil, soweit ich weiß, keine der Floorball-Marken wirklich irgendwie aggressiv auf dem Floorball-Markt für ihre eigenen Kanäle wirbt. Amazon hat jetzt auch noch nicht die Kategorie Floorball irgendwie ganz mutig entdeckt. Also das ist nicht der Fall. Insofern glaube ich, ist das noch einigermaßen entspannt. Aber mit Sicherheit diese paneuropäischen Verkäufer, wie man es nennt, also Händler aus dem Ausland, die dann halt versuchen, den deutschen Markt abzugrasen. Ich glaube schon, dass das Einfluss darauf hat und man muss sich dann als Kunde immer noch mal überlegen, ob das dann halt eine gute Idee ist, halt diesen Schläger dann halt bei einem tschechischen Shop zu kaufen, wo er dann halt, keine Ahnung, 80 Euro kostet, oder bei einem deutschen Shop, wo er dann 90 Euro kostet, weil wenn es dann alle tun, was passiert, ja, dann gibt es dann halt keine deutschen Shops. Und das hat dann natürlich auch Einflüsse darauf, wie Sponsoring gebaut werden kann, welche Projekte unterstützt werden können, und solange das jetzt keine Auswirkungen darauf hat, dass es diese Shops gibt, meinetwegen, aber irgendwann könnte das auch schiefgehen.
Ja, ich glaube, viele, viele Vereine müssen einfach schauen, dass wenn man einen Ausrüster haben, die in Deutschland tätig sind, dann soll man halt schauen, dass ihre Mitglieder da hingehen, weil so profitiert man als Verein, aber profitiert dann halt auch hoffentlich beim Vertragsverlängerung, weil wenn man weiß, dass viele Mitglieder immer wieder bestellt haben, dann kann man bestimmt irgendwie ein paar Sachen verbessern.
Absolut, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, dass ein Sponsoring auf jeden Fall gut funktioniert, wenn es halt nicht nur über einen Turnus läuft, sondern wenn man einen Vertrag über 2 Jahre unterschreibt beispielsweise, und diese 2 Jahre legt man sich wirklich richtig ins Zeug als Verein, und es führt dazu, dass einfach dieser Händler unglaublich happy ist, dass er dich hat, weil er verdient mit dir gutes Geld, die Mitglieder sind froh, weil immer wenn sie was brauchen, haben sie einen guten Händler, aber dort wird einfach Umsatz generiert, und dann kannst du dir sicher sein, dass wenn du dann in die nächsten Gespräche gehst, dass dieser Händler oder die Marke beziehungsweise sie gemeinsam alles dafür tun werden, um dich zu halten und dementsprechend dann auch die Konditionen verbessern. Muss sich natürlich die Waage geben, aber ist schon etwas, was sich mit Sicherheit lohnt. Ja. Ich würd langsam von diesem Thema wegwandern, weil wir haben uns etwas überlegt. Und zwar haben wir uns etwas inspirieren lassen von dem Basketball in der NBA, aber nicht nur von denen, sondern mittlerweile ist es ja so eine kleine Serie geworden. Wenn man zu Hause hocken muss, was tut man? Man zockt mal an der PlayStation rum, und wir dachten uns, es wäre doch mal eine ganz lustige Sache, wenn man so einen bundesweiten Floorball-Wettbewerb in digital macht. Das Problem ist, es gibt im Grunde kein wirklich brauchbares Multiplayer-Online-Spiel. Deshalb haben Johann und ich ein bisschen gegrübelt, und wir haben NHL 19 herausgesucht, dass es vielleicht das Spiel sein könnte, was dann doch so nah wie möglich an unseren Sport herankommt, das vielleicht auch am meisten verbreitet ist, inklusive Konsole, PlayStation 4. Und deshalb rufen wir die NHL Floorball Challenge aus und werden in den kommenden Tagen, in der kommenden Woche einen Wettbewerb ausrufen, bei dem jeder Verein einen Zocker anmelden kann, und wir organisieren dann für alle Angemeldeten den deutschen Pokal nach. Und vielleicht können wir dann letztendlich den Pokal, den wir nicht hatten, jetzt dann doch irgendwie gebären. Das ist unser Plan.
Ja, darauf freue ich mich besonders, weil dann kann ich endlich meinen Revanche haben.
Das heißt, du startest für Hamburg?
Ja, hoffentlich kann ich alle überzeugen, dass ich für Hamburg spiele. Ansonsten muss ich irgendwie meine eigene Floorball-Verein schnell gründen, damit ich dann halt selber spielen darf.
Na, entweder das, oder es muss halt so eine Vorrunde gespielt werden. Im Verein müssen ja erstmal dann die Sieger ergründet werden. Dann hat man halt so seine, weißt du, so wie diese Vorwahlen. Und dann hat man halt seinen Repräsentanten, und den schickt man dann ins Rennen.
Das ist geil, das ist geil. Und den Modus werden wir halt natürlich auch mitteilen, und wir werden halt auch alles veröffentlichen, weil es gibt ja manche Regeln, die man halt auf jeden Fall beachten sollte.
So ist es. Und wir suchen noch einen Sponsor. Also wir haben Namensrechte zu verschenken. Also wenn da draußen jemand ist, der unsere NHL Floorball Challenge sponsern will, ist er herzlich eingeladen. Es wird auf jeden Fall Spaß machen. Meldet euch an. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, ich glaube, überziehen ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir unsere 1:1 Podcasts immer mit einem Song beenden, den wir in unsere Podcast-Liste reinpacken. Johann, dein Vorschlag war Happy Together von The Turtles, in Anspielung auf die Liga, die erstmal erhalten bleibt, und sogar um zwei Mannschaften ergänzt wird.
Ja, natürlich. Passende Saison. Wir sind alle zusammen. Wir spielen nächste Saison alle wieder zusammen.
Ja. In dem Sinne, let's be happy together und macht's gut und bis bald.
Bis bald. Tschüss.